Willkommen beim Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Botschaft predigen wir wieder auslegend durch das erste Buch Mose. Wir möchten dich ermutigen, weiter im Glauben zu wachsen. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info sowie auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und vielen weiteren Plattformen. Und jetzt viel Freude beim Hören der Predigt aus Gottes Wort.
John Bunyan, er lebte zwischen 1628 und 1688, er wurde knapp 60 Jahre alt. Und weil er ohne staatliche Genehmigung predigte, wurde er zweimal ins Gefängnis geworfen. Die erste Haft dauerte 12 Jahre, von 1660 bis 72. Das war im Alter, als er 32 bis 44 Jahre alt war. Die zweite Haft, die dauerte 6 Monate, als er 48 war. Und in dieser Zeit, besonders auch in der Gefängniszeit, schrieb er einige Bücher. Das bekannteste von ihm ist sicherlich, das kennt ihr alle, die Pilgerreise. Sie wurde nach seinem Gefängnisaufenthalt veröffentlicht, 1678, und wurde 1703 bereits ins Deutsche übersetzt. Unfassbar. Also seit damals gibt es sie auf Deutsch. Nun, die Pilgerreise, die beschreibt auf bildhafte Weise das Leben eines Christen als Pilger, der von dieser Welt in die zukünftige Welt unterwegs ist. Die Hauptfigur trägt den Namen Christ. Er sucht Befreiung von seiner Schuld. Er gelangt durch die enge Pforte auf den schmalen Weg hin zur Himmelsstadt. Die Pilgerreise ist neben der Bibel das meistgelesenste Buch der Christenheit. Sie wurde in über 200 Sprachen übersetzt. Die amüsanteste Geschichte, die ich darüber gehört habe, war, dass die Pilgerreise mitbeteiligt war, dass ein junger Mann und eine junge Frau zusammengekommen sind und geheiratet haben. Nun, aber abgesehen davon, ist sie den meisten Christen hilfreich und ermutigend, um uns zu ermahnen und uns anzuspornen, das Rennen, in dem wir als Gläubige stehen, bis zum Ende zu laufen, ohne aufzugeben. Ihr findet im Wochenblatt einen Link zu einer deutschen Übersetzung als EPUB, oder Micha hat sogar einige von den Kinderbüchern an den Büchertisch gepackt. Besonders jetzt für die Weihnachtszeit ist es auch eine gute Idee, die Pilgerreise zu verschenken, auch den eigenen Kindern. Nun, Bunyan, er hätte sich nie träumen lassen, welchen Segen seine Gefangenschaft für so viele Christen weltweit, sogar Jahrhunderte nach seinem Tod, haben würde. Und an Bunyan wird eine Lektion deutlich, die wir uns heute in 1. Mose 12 anschauen und die wir lernen wollen. Nämlich, Gläubige sind berufen zum Segen. Sowohl Segen zu ernten, als auch anderen ein Segen zu sein. Allerdings führt die Straße zu diesem Segen über den Weg des Glaubensgehorsams und der Anbetung. Und heute werden wir diese Wahrheit auch im Leben von Abraham anschauen. 1. Mose 12, Vers 1 bis 9 ist der Predigttext, und der Titel der Predigt lautet Berufen zur Pilgerreise. Nun, natürlich ist der Titel ein bisschen in Anlehnung an die Pilgerreise, aber nicht nur. Weil der Grund, warum John Bunyan sein Buch die Pilgerreise nannte, ist, weil dieser Titel ursprünglich aus dem Neuen Testament stammt. Mindestens viermal wird im Neuen Testament werden Christen als Fremdlinge und Pilger bezeichnet. Besonders im Hebräerbrief, aber auch vor allem dreimal im 1. Petrusbrief. Nun, ihr dürft gerne 1. Mose Kapitel 12 aufschlagen, und wir wollen gemeinsam diese Begebenheit lesen, die ersten 9 Verse. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinte Mores. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Von da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, so dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Nun, dieser Abschnitt ist eine gewaltige Wegkreuzung. Und zwar nicht nur für das erste Buch Mose, sondern für die gesamte Schrift. Alles, was Gott ab hier, ab 1. Mose 12, beginnt zu tun, tut er wegen dieser Verheißung an Abraham. Und alles, was Gott bis Offenbarung 20 tut, bis ans Ende des Millennium, tut er aufgrund dieser Verheißung. Nun, vielleicht stellst du dir die Frage, was tut Gott hier? Nun, wir haben gesehen, dass die Sintflut die Sünde nicht kuriert hat, weil die Sünde aus dem Herzen des Menschen kommt. So grausam die Sintflut auch war, die Menschheit wurde sehr schnell wieder ungehorsam. Sie sollten sich über die ganze Erde verteilen, stattdessen bleiben sie zusammen und sie bauen eine Stadt und einen Turm. Wir hatten uns den Turmbau zu Babel in Kapitel 11 angesehen. Und dann richtet Gott und verwehrt die Sprachen. Das ist der Grund, warum wir heute so viele Sprachen sprechen und so viele lernen müssen. Aber dann ab Kapitel 12, ab diesem Kapitel, beginnt Gott etwas Neues. Und zwar Gottes Geschichte mit Abraham beginnt. Vom Teleskop zur Lupe, wie Erik es geschildert hatte. Gott wendet sich nun einer einzigen Nation zu. Allerdings soll diese einzige Nation ein Segen für alle anderen Nationen werden. Nun, trotzdem Gott sich nun einer Nation zuwendet, gab es immer wieder vereinzelt Gläubige, die nicht aus Abrahams Familie kommen. Nun, auch im ersten Buch Mose, aber auch in der anderen Geschichte begegnen uns immer wieder Männer, die gerettet werden, aber nicht aus der Nation Israel kommen. Wir denken nur an Melchisedek, er ist Teil der Geschichte von Abraham. Wir denken an Hiob, er kommt auch nicht aus dieser Nation. Es wäre möglich, dass sie Kenntnis von Gott hatten und alles noch vom Turmbau zu Babel weitergegangen wurde. Wir wissen es nicht. Im Himmel können wir einen Kaffee mit ihnen trinken oder einen Tee und uns mit ihnen unterhalten, wie Gott sie gerettet hat. Aber hier in 1. Mose 12 wendet Gott sich nun einer Nation zu. Und durch diese eine Nation will Gott sich verherrlichen. Israel sollte schon immer ein Licht für die Heiden sein. Und schlussendlich sollte durch diese Nation der Messias zur Welt kommen. Und durch den Messias soll die ganze Welt, sollen alle Nationen der Welt gesegnet werden. Das ist jetzt, was wir an Weihnachten feiern. Theo hat schon eingeleitet mit Matthäus 1. Er ist der Sohn Abrahams. Und Jesus sagt zu Recht in Johannes 4, das Heil kommt von den Juden. Sehr zutreffend. Nun, in Vers 1, Kapitel 12, Vers 1 hier, sehen wir, dass Abraham Ich verwechsel die Namen immer wieder. Ja, wir sprechen immer wieder von Abraham, aber obwohl er noch Abram genannt wird, aber das ist so, wie wenn man jemanden kennt und immer nur den aktuellen Namen verwendet. Ja. Wo ist Abraham ausgezogen? Hier in Vers 1, da wird geschildert, dass Abraham berufen wird, seine Heimat zu verlassen. Und wenn wir die Bibel lesen, dann stellen wir uns oft die Frage, nun, ist Abraham aus Ur in Chaldea ausgezogen oder ist er aus Haran ausgezogen? Nun, Erik hatte bereits über Kapitel 11 gepredigt und mittlerweile ist Abraham in Haran angekommen. Und irgendwie stolpert man darüber und denkt, wie verhält sich die Chronologie? Wie genau war es? Nun, einige Kapitel später, in Kapitel 15, lesen wir, Gott sagt zu Abraham, ich bin Jahwe, der ich dich aus Ur in Chaldea herausgeführt habe, um dir dieses Land zu geben. Also Gott sagt, ich habe dich aus Ur geführt. Nehemia 9, Vers 7 sagt genau dasselbe. Stephanus sagt in Apostelgeschichte 7, Vers 2 bis 4, genau dasselbe, nämlich Gott erschien Abraham in Ur in Chaldea und hat ihn herausgeführt. Und dann gleichzeitig stolpern wir über gewisse Aussagen später, wo es um die Brautwerbung für Isaak geht. In Kapitel 24, da schickt Abraham seinen Sohn, Knecht Eliezer, um eine Frau für Isaak zu organisieren. Und dort sagt er zu Eliezer, gehe in mein Land zu meiner Verwandtschaft und nimm dort eine Frau für Isaak, meinen Sohn. Und dann geht Eliezer zur Verwandtschaft, aber er geht nicht nach Ur, sondern er geht nach Haran. Wie verhält es sich? Nun, wie lässt sich all das auf einen Nenner bringen und chronologisch sortieren? Nun, das Fazit ist, Gott hatte in Ur zu Abraham gesprochen und er sagt, geh aus deinem Land. Und wie es scheint, ist die ganze Verwandtschaft von Abraham mitgegangen. Oh, kannst du die Karte einblenden? Ja, genau. Also wir sehen dort Ur und die ganze Verwandtschaft von Abraham, sie wandert mit Abraham nach Haran. Und zwar Terach, der Vater, er scheint das Familienoberhaupt zu sein und alles zu leiten. Und die ganze Familie zieht aus. Der Sohn Abraham und seine Frau Sarai, der andere Sohn Nahor und Milka, der dritte Sohn Haran, er stirbt in Ur in Chaldea. Aber er hat einen Sohn, und zwar Laban, und der Sohn, er geht auch mit. Und sie alle ziehen nach Haran. Sie kommen in Haran an und siedeln sich dort nieder. Und dann stirbt Terach. Nun, ich habe hier noch ein paar Verbindungen hinzugefügt. Ihr seht, nachher wird Isaak die Tochter Betuels heiraten, und zwar Rebekka. Die hat einen Bruder, der heißt Laban. Und nachher wird Isaaks Sohn Jakob die beiden Töchter Labans heiraten. Ja, das ist der ganze Clan, der ganze Terach-Clan, der wahrscheinlich aus Ur mitgegangen ist nach Haran. Terach, er stirbt dort und es ist anzunehmen, dass Gott noch ein weiteres Mal zu Abraham spricht und sagt, Abraham, gehe aus. Und er zieht diesmal aus. Nahor und Milka und die ganze Linie, die bleiben alle in Haran. Aber Lot kommt mit. Nun, als Abraham 65 Jahre später Eliezer zu seiner Verwandtschaft schickt, um die Braut für Isaak zu holen, geht er nach Haran, weil dort die gesamte Verwandtschaft von Abraham ist. Ja, sehr wahrscheinlich ist in Ur keine Verwandtschaft von ihm zurückgeblieben. Schaut nochmal in Vers 1 hinein. Da heißt es, der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters. Nun, ich mache hier eine kurze Klammer. 1. Mose 12, Vers 1 ist nicht ein Missionsbefehl an dich. Es ist keine persönliche Aufforderung, dass du Missionar wirst und dass du dein Heimatland verlässt, um in die weite Welt zu ziehen, um Missionar zu werden. Ich weiß, dieser Vers wurde von sehr vielen Missionaren in der Vergangenheit als Aufforderung verstanden, ihr Heimatland zu verlassen und Missionar zu werden. Nun, wir können zuversichtlich sein, Gott ist souverän auch darüber, selbst wenn wir einen Bibelvers missverstehen sollten. Nun, dieser Vers ist eine Aufforderung an Abraham. Unser Missionsbefehl, der steht in Matthäus 28, Vers 19 und Apostelgeschichte 1, Vers 8. Dort steht, dass wir bis an die Enden der Erde gehen sollen, aber nicht 1. Mose 12, Vers 1. Nun, Gott, er befiehlt hier Abraham, dass er drei Dinge verlassen soll. Erstens sein Land. Nun, dadurch soll Abraham seine Vergangenheit hinter sich lassen. Er bekommt eine neue Identität. Er bekommt einen, wir würden sagen, einen neuen Pass. Und zwar er selbst wird zu einer Nation. Er ist nicht mehr ein Sumerer und er ist nicht mehr ein Haraner, wie auch immer die sich nannten, sondern er ist ab jetzt ein Pilger, ein Fremdling. Nun, wenn es damals einen Pass gab, auf den man wirklich stolz sein konnte, dann war es der sumerische Pass. Die Sumerer, jeder, der Geschichte ein bisschen liest oder in der Schule studiert, die Sumerer, die waren die Wiege der Menschheit. Woolley, ausgesandt durchs britische Museum, er hat in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts viele Ausgrabungen in Ur gemacht. Und es ist verblüffend, was die entdeckt haben. Sie haben faszinierenden Schmuck entdeckt, Gefäße, die seinesgleichen bis ins Mittelalter nicht dem entsprachen, was die Kunst bis dahin konnte. Das heißt, die Sumerer, die haben Dinge entwickelt, die hatten solche Fertigkeiten, die man bis nach dem Mittelalter kaum kannte und gesehen hatte. Die Sumerer waren wirklich die Elite. Und Abraham soll sie verlassen. Dann soll Abraham seine Verwandtschaft verlassen, ja, seine Abhängigkeit von der Familie hinter sich lassen. Und dann soll er sein Vaterhaus verlassen. Nun, dadurch soll er nicht mehr unter dem Einfluss seiner Familie stehen. Warum? Nun, wir wissen aus Josua 24, Vers 2, dass seine Vorväter Götzendiener waren. Wir finden sogar Anspielungen an diesen Götzendienst in den Namen. Der Name Sarai, der klingt an Saratu, die Göttin des Mondes. Und sowohl Ur wie auch Haran waren Hochburgen, wo dem Gott des Mondes gedient wurde, wo er geehrt wurde. Selbst Milka ist ein semitischer Name für den Mondgott, der in Ur war. Das heißt, wir sehen, diese Anbetung, dieser falsche Götzendienst spiegelt sich sogar in den Namen wieder. Später sehen wir sogar, dass Laban ein Götzendiener war. Woher wissen wir das? Nun, Rahel stiehlt seine Hausgötzen und nimmt sie mit. Ihr erinnert euch daran. Nun, Abraham soll all das hinter sich lassen und er ist ab jetzt nur noch auf Gott angewiesen. Er ist ein Pilger ohne Heimat. Und doch soll ihm einmal dieses ganze Land gehören. Er ist berufen zu einem Erbteil, das ihm gehören wird. Dieselbe Wahrheit gehen wir gerade im Kolosserbrief durch, in Kolosser 3, wo immer wieder gesagt wird, wir haben einen neuen Pass. Wir sind Himmelsbürger. Wir sind mit Christus auferweckt, auferstanden. Petrus, er schlägt in dieselbe Kerbe, als er sagt, in 1. Petrus 1, Vers 4, wir sind berufen zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist. Nun, Gott gibt Abraham Anweisungen, zieh aus. Aber das ist nicht ein Deal, wo man sprichwörtlich die Katze im Sack kauft und nicht weiß, was bekomme ich dafür. Nein, nein, nein. Wenn Gott uns auffordert, etwas zu opfern, etwas zu verlassen, dann tut er das nie, ohne uns den Gegenwert, das, was wir dafür gewinnen, aufzuzeigen. Und wir sehen immer wieder, Nachfolge hat einen Preis, aber auch einen Gewinn. Das heißt, wenn Gott dich zur Nachfolge ruft, dann will er, dass du den Preis gegen den Gewinn abwägst. Und hoffentlich bist du überzeugt, dass der Gewinn größer ist. Und in den beiden nächsten Versen nennt Gott Abraham den Gewinn. Schaut euch an. Vers 2 und Vers 3. Gott nennt Abraham 7 Dinge. Es heißt dort, und ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Wörtlich steht dort, ich will verfluchen, die dich geringschätzen oder die dich verachten. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Nun, 7 Dinge nennt Gott. Man kann sie zusammenfassen und kann sagen, okay, Abraham, er soll selbst Segen empfangen und Abraham soll ein Segen für andere sein. Und der ganze Rest von 1. Mose und der ganze Rest der Bibel zeigt auf, wie diese Verheißung in Erfüllung geht. Nun, Gott gibt hier ein Versprechen und er hält Wort. Vielleicht denkst du, oh, warte mal, was ist eigentlich Segen? Nun, wir hatten darüber schon gesprochen in 1. Mose. Wir hatten gesehen, dass Gott bei der Schöpfung die Tiere segnet, den Menschen segnet, den 7. Tag segnet. Wir haben festgestellt, Segen bedeutet, so zu funktionieren, wie es Gottes ursprünglichem Plan entspricht. Aber hier wird nochmal etwas gegenübergestellt, und zwar Segen und Fluch. Das heißt, Segen ist das Gegenteil von Fluch. Der Sündenfall hat den Fluch Gottes auf sich gezogen. Aber Gott verheißt nun Segen trotz des Fluches. Wer unter dem Segen Gottes steht, dem geht es gut. Nun, das heißt nicht, dass er nie leiden wird. Er ist trotzdem unter dem Fluch und trotzdem erfährt er Segen. Segen bedeutet die Nähe Gottes. Segen bedeutet, dass Gottes Wohlwollen auf dir ruht. Das heißt, der Mensch, er kann Segen erfahren, obwohl er bis Offenbarung 20 immer noch unter dem Fluch steht. Erst mit Offenbarung 21 und 22 wird es keinen Fluch mehr geben. Erst dann hört alles Leid auf. Dann wird es kein Geschrei, keine Schmerzen, keine Träne, keine Krankheit, keinen Tod mehr geben. Dann wird es weder Sünde noch die Konsequenzen der Sünde mehr geben. Aber bis dahin stehen wir unter dem Fluch und können dennoch Segen erfahren. Und hier in Vers 2 gibt Gott Abraham den Gewinn der Nachfolge bekannt. Und er sagt, Abraham, du selbst wirst Segen empfangen und Abraham, du sollst ein Segen für andere sein. Nun möchte ich euch die nächsten paar Minuten auf eine Reise mitnehmen. Also ihr könnt euch anschnallen, zurücklehnen, weil wir werden einen Überschallflug machen und zwar über die ganze Schrift. Die Frage, die sich stellt, ist, wenn wir können jetzt Kapitel durch Kapitel in 1. Mose weitergehen und wollen genau das sehen, nämlich Gott hält diese Verheißung. Und natürlich ist es schwer, in wenigen Minuten die ganze Bibel zusammenzufassen, aber ich versuche es trotzdem in einem Überschallflug. Wir werden hin und wieder nur mal aus dem Fenster rausgucken und einen Blick nach unten werfen und sehen, was Gott tut. Nun, woran kann man erkennen, dass ein Versprechen wichtig ist? Oder wann merkt man, wie wichtig ein Versprechen ist? Nun, ein Versprechen beweist erst dann die Zuverlässigkeit, wenn es auf die Probe gestellt wird, oder? Nur etwas versprichst, ist alles gut, bis es wirklich unter Beweis kommt. Und das geschieht Kapitel für Kapitel. Sogar in diesem Kapitel am Ende, Markus wird nächsten Sonntag darüber predigen, sehen wir, dass Abraham bereits versagt. Er lügt, er kommt nach Ägypten und lügt Pharao an über seine Frau und sagt, sie ist meine Schwester. Und alles steht auf dem Spiel. Die Verheißung gerät ins Wanken. Hält Gott sein Versprechen? Und er hält es. Und er plagt Pharao wegen Abraham, obwohl Abraham gelogen hat. Und dann sehen wir, dass Gott ihn sogar segnet und der Pharao ihn reich beschenkt. Markus wird nächsten Sonntag darüber predigen. Nun, das ist nicht, weil Gott Abraham hier aus der Patsche hilft oder seine Fehler irgendwie glatt bügelt. Nein, sondern Gott tut es, weil er sein Wort hält. Und dann gehen wir weiter. Kapitel 13. Ihr könnt gerne ein bisschen mit weiter aufschlagen oder einfach nur mitverfolgen. Einfach, wir wollen sehen, wie setzt Gott diese Verheißung um, die er hier gibt. Kapitel 13, ihr kennt sicherlich diese Begebenheit. Lot wird gefangen genommen von diesen Königen. Und Gott gibt Abraham Sieg über 4 mesopotamische Könige. Vielleicht habt ihr euch schon die ganze Zeit gefragt, warum steht dieses Kapitel überhaupt in der Schrift? Wisst ihr warum? Wegen 1. Mose 12. Wegen der Verheißung Gottes an Abraham. Und zwar diese 4 Könige, die kommen alle aus Mesopotamien, aus der Wiege der Zivilisation. Wir kommen noch zu diesem Kapitel. Aber da kommt Kedorlaomer her, da kommt Amraphel her, da kommt Arioch her, da kommt Tirial. All diese Könige kommen und nehmen Lot und kämpfen gegen die 5 Könige in der Talebene. Und Abraham jagt ihnen nach und zeigt, mit seiner eigenen Hausarmee besiegt er diese gewaltige Armee. Ein Unding. Warum? Weil Gott sein Wort hält. Unfassbar, unverständlich. Dann gehen wir weiter, Kapitel 14, Melchisedek. Da sehen wir, Abraham wird von Melchisedek gesegnet. Kapitel 15 ist der Bund mit Abraham. Nur eine kurze Klammer, hier in 1. Mose 12 wird der Bund mit Abraham noch nicht geschlossen, sondern hier finden wir nur die Verheißung. Der Bund wird erst in Kapitel 15 geschlossen und dann später Kapitel 17 nochmal bestätigt, später Kapitel 22 nochmal wiederholt, aber der Bund, der ist erst in Kapitel 15. Und dann sehen wir, dass Gott diesen Segen an Abraham Kapitel für Kapitel weiter verfolgt. Kapitel 18, die Ankündigung der Geburt. Endlich bekommt er einen Nachkommen, damit er überhaupt ein Volk werden kann. Und dann Kapitel 19, Sodom und Gomorra. Und in dieser Begebenheit finden wir nur einen kleinen Satz. Und zwar, Gott gedachte an Abraham, als er Lot herausführte. Einer der Gründe, warum Gott Lot rettet, ist wegen Abraham. Und dann kommt Isaaks Geburt. Er wird dann noch bei Abimelech, er wird beschenkt. Kapitel 24, wo Eliezer geht, um eine Frau für Rebekka, für Isaak zu holen. Da heißt es, der Herr hatte Abraham in allem gesegnet. Das heißt, wir sehen Kapitel für Kapitel, Gott hält sein Wort. Und dann kommt Isaak, dann heißt es in Kapitel 25, Gott segnete Isaak. Kapitel 26 heißt es über Isaak, er säte seine Felder aus und er erntete im selben Jahr 100-fältig. Unfassbar. Und dann kommt Jakob und er ergattert sich den Segen durch Betrug. Und dann geht er zu Laban und Laban sagt zu Jakob und sagt, der Herr hat mich nur um deinetwillen gesegnet. Er wusste schon, warum seine Herden so gut gedeihen. Und dann kommt Josef. Und Josef ist ein Segen im Haus von Potiphar, dem Obersten der Leibwache des Pharao. Josef ist ein Segen im Gefängnis. Josef ist ein Segen für Pharao, für die ganzen Ägypter, die ganze umliegende Region, weil 7 Jahre schwere Hungersnot da waren. Und dann endet Kapitel 50 mit dieser großartigen Aussage von Josef, der alles aus der richtigen Blickperspektive beobachtet und sagt, er sagt zu seinen Brüdern, ihr hattet Böses gegen mich im Sinn und doch hat Gott es zum Guten geführt. Gott hatte Gutes im Sinn. Das heißt, er sagt, ihr hattet Fluch im Sinn, Gott hat den Fluch in Segen verwandelt. Und dann gehen wir ins zweite Buch Mose, wir fliegen ein bisschen schneller. Das zweite Buch Mose beginnt mit dieser schrecklichen Unterdrückung und der Sklaverei in Ägypten. Und es sieht so aus, als hätte Gott die Verheißung vergessen und sie wäre hinfällig. Aber das stimmt nicht, sondern Gott arbeitet daran, seine Verheißung wahrzumachen. Innerhalb von diesen 430 Jahren in Ägypten wächst das Volk von 70 Personen auf 2 bis 3 Millionen heran, die dann schlussendlich ausziehen. Nicht nur, dass sie zu so einem riesigen Volk heranwachsen, sondern Gott richtet die Ägypter, weil sie Abraham Schaden zufügen. Und ihr erinnert euch an die 10 Plagen und schlussendlich der erstgeborene Sohn, der stirbt. Und ab da begann es mit der Blütezeit Ägyptens runterzugehen. Und dann führt Gott Israel auf eine spektakuläre Art und Weise ins Land Kanaan, sodass alle Völker davon hören und sogar zittern. Und immer wieder sagt Gott zu ihnen, ich will euch in das Land führen, das ich Abraham, Isaac und Jakob mit einem Eid versprochen habe. Warum führt Gott sie dorthin? Weil er ein Wort gegeben hat und er hält Wort. Immer wieder sagt er das. Dann kommen wir ins 4. Buch Mose. Im 4. Buch Mose nur eine kurze Begebenheit. Bileam soll Israel verfluchen. Und er kann es nicht. Gott wendet den Fluch in Segen um. 3-mal. Und Bileam wiederholt sogar diese Worte. Ich weiß nicht, ob er sie kannte oder nicht, aber genau das sagt er. Bileam sagt, gesegnet sei dich, sei der, der dich segnet und verflucht, wer dir verflucht. Und dann kommen wir ins 5. Buch Mose, dort wird Segen und Fluch vorgelegt. Gott sagt noch einmal, Israel, nicht um deiner Gerechtigkeit willen führe ich dich in dieses Land und gebe es dir als Besitz, sondern weil ich es Abraham geschworen habe. Gott hält Wort. Alles, was Gott tut, ist, weil er Abraham ein Wort gegeben hat und er hält es. Dann kommt Josua und sie nehmen das verheißene Land in Besitz. Unfassbar. Sie sind endlich zu Hause. Und dann kommt Richter und Ruth und es geht bergab. Dann kommt aber nochmal eine Blütezeit unter David und Salomo. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, er erweitert die Grenzen. So groß wie die Grenzen, wie damals unter David und Salomo waren sie nie wieder. Und dann unter Salomo gewinnt man einen flüchtigen Einblick, was es bedeutet, man bekommt einen Eindruck, wie Israel ein Segen für die ganzen Nationen sein könnte. Und wir finden einige Beispiele, nämlich Salomo, er baut einen Tempel. Er hat gute Geschäftsbeziehungen zu Hiram, der ihm das Holz liefert für den Tempelbau. Salomo, er schickt Schiffe nach Tarsis. Die bringen Gold, Silber, Elfenbein, Affen und Pfauen mit. Das war revolutionär damals. Die hatten keinen Tierpark. Dann kommt die Königin von Saba, vom weit entfernt, weil sie von der Weisheit Salomos gehört hat. Und sie preist Gott. Und dann sieht man, dass Salomo in Recht und Gerechtigkeit regiert und es herrscht Wohlstand so sehr, dass es in Chronik heißt, Salomo machte das Silber in Jerusalem den Steinen gleich. So unfassbar. Könnt ihr euch das vorstellen? Warum? Weil Gott Abraham ein Versprechen gegeben hat. Und dann geht es bergab. Dann geht es rasant bergab. Und nun kündigt Gott Gericht an, weil Israel Gottes Gebote nicht mehr verfolgt. Und Gott sagt immer wieder, Gott beginnt harmlos, Hungersnot, und dann nimmt die Dramatik zu und er sagt, ich führe euch in die Gefangenschaft, es wird schlimmer. Und dann das Ende vom Lied ist, zerstreut unter alle Völker auf Erden. Und es geschah 70 nach Christus. Und ich möchte euch nur 3 Begebenheiten zeigen, wie Gott diese Aussage, ich will segnen, der dich segnet, und ich will verfluchen, der dich verflucht, wie Gott diese wahr macht. Und zwar die erste Begebenheit ist die Assyrer. Ich will verfluchen, die dich verfluchen oder die dich gering schätzen. Die erste Gefangenschaft betrifft das Nordreich Israel und sie gehen nach Assyrien. Und Gott gebraucht die Assyrer, um Israel zu züchtigen. Aber dann werden sie hochmütig und Gott richtet sie. Warum? Gott sagt, ich werde die verfluchen, die dir fluchen. Und Gott warnt die Assyrer. Ihr kennt alle Jona. Er warnt sie und sie tun Buße. 150 Jahre später schickt er noch einmal den Propheten Nahum und er warnt Assyrien und er kündigt den Fall Ninives an. Und es geschah 612. Ninive fällt. Es war eine dramatische Schlacht. Und seither hat sich Ninive nie wieder erholt. Dann kommt die nächste Welle von Zerstreuung, und zwar unter die Babylonier. Dann wird Südreich nach Babel geführt. Nun, sie gehen nicht den roten Pfeil, ja, sie gehen da oben rum. Ah, das hatte Erik schon gesagt, sie gehen immer am Fluss entlang. Durch die Wüste hält man es nicht aus. Und wieder gebraucht Gott die Babylonier, das Südreich zu züchtigen. Aber auch sie werden hochmütig und Gott richtet sie. Warum? Gott sagt, wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und es ist so auffallend, wie die Propheten das konstant berichten. Habakkuk 2, Jesaja 13 und 14, Jeremia 25, 28. Also möchte ich euch ermutigen, die kleinen Propheten zu lesen. Sie alle sprechen davon, Babel, Chaldea fällt. Gott richtet es. Und der Tag, an dem Babel fällt, den kennt ihr sehr gut. Und zwar war es der Tag oder die Nacht, an der eine Schrift an der Wand erschien, Mene, Mene, Tekel, Upasen. Das war Daniel 5. Und zwar das Festmahl von König Belsatzar. Und in derselben Nacht fällt Babylon und wird von den Medern und Persern überrannt. Die dritte Zerstreuung findet 70 nach Christus statt. Und zwar Gott zerstreut sein Volk unter alle Nationen bis an die Enden der Erde. 70 nach Christus. Nun sehen wir ein Muster. Die Nationen werden hochmütig. Und was steht den Nationen bevor? Gott richtet die Nationen. Er richtet nun nicht Assyrien, wie wir gesehen haben, nicht die Babylonier, sondern er richtet alle Nationen. Und das steht noch bevor. Warum? Weil Gott dieses Versprechen an Abraham gegeben hat. Wer dich verflucht, den werde ich verfluchen. Nun, ich werde nicht alle Stellen durchlesen. Ihr könnt die selber nachlesen. Ich habe nur ein paar Stellen genannt. Joel 4, da sagt Gott, ich werde das Geschick Judas und Jerusalem wenden, wenn ich alle Heidenvölker ins Tal Josaphat hinabführen werde. Und dort werde ich mit ihnen ins Gericht gehen. Weil sie mein Volk unter alle Heidenvölker zerstreut haben. Und dann sagt Gott, das ist ein Tag, ein Tal der Entscheidung. Legt die Sichel an, die Ernte ist nahe. Und Offenbarung 19 bestätigt das, dass es bevorsteht. Und Joel 4 geht dann weiter und sagt, danach werden die Berge triefen von Most und die Hügel von Milch überfließen und Jahwe wird in Zion wohnen. Und das bestätigt Offenbarung 20, nämlich der Messias wird 1000 Jahre aus Jerusalem regieren. Amos 9 bestätigt es. Aber wohin ich noch möchte, ist zu Sacharja 12. Einfach damit ihr seht, das, was hier bei den Assyrern, bei den Babyloniern geschieht, wird auch bei allen Nationen stattfinden. In Sacharja Kapitel 12, da sagt Gott zu da spricht Gott und sagt, ich mache Jerusalem zum Taumelkelch für alle Nationen. Alle Heidenvölker der Erde werden sich gegen Jerusalem versammeln. Das steht noch bevor, das Offenbarung sagt. Das ist noch zukünftig. Und dann heißt es, Jahwe wird gegen die Heidenvölker kämpfen. Seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen. Und dann geht es weiter und dann Vers 9 sagt, dann wird Jahwe König sein über die ganze Erde. Und dann alle übrig gebliebenen von allen Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, die werden Jahr für Jahr, das spricht von der Zeit des Millenniums, von dem Friedensreich, von der Zeit, in der der Messias regieren wird. Es heißt, Jahr für Jahr werden sie heraufkommen, um den König, Jahwe der Heerscharen, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Ihr merkt, nun, ich habe nur versucht, einige herauszugreifen, Abraham wird zum Segen für alle Völker. Aber wer Abraham und seine Nachkommen verflucht, den wird Gott verfluchen. Micha 4 sagt, am Ende der Zeiten werden viele Heidenvölker kommen und sagen, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns seine Wege lehre. Das ist eine Zeit, die noch zukünftig ist. Gott wird sein Volk nicht verstoßen. Immer wieder werden wir damit konfrontiert und denken und hören so Aussagen wie, die Gemeinde hat Israel ersetzt oder Gott hat Israel abgeschrieben und macht nun mit der Gemeinde weiter. Nein, das stimmt nicht. Jesaja 66, Vers 22 und noch ein paar andere Bibelverse, die machen so deutlich und sagen, Gott wird sein auserwähltes Volk Israel nie verstoßen. Jesaja 66, denn gleich wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor meinem Angesicht bestehen bleiben werden. Nun können wir davon ausgehen, dass der neue Himmel und die neue Erde sicher sind. Bestehen, absolut. Und dann sagt Gott, so spricht der Herr, so soll auch euer Same und euer Name bestehen bleiben. Gott sorgt für sein Volk. Nun, wie geht diese großartigste aller Verheißungen in Erfüllung? In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Nimm nur eine Stelle aus dem Galaterbrief, Galater 3, Vers 8. Da fasst Paulus all dies zusammen und er sagt, da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Nun, das ist Christus. Durch Christus, durch diesen Samen Abrahams, sollen alle Völker gesegnet werden. Und am Ende der Offenbarung lesen wir, dass alle Völker, alle Nationen, alle Sprachen das Lamm anbeten werden. Warum? Weil 1. Mose 12 das sagt, beziehungsweise weil Gott es hier zu Abraham sagt. Und dann stellt man immer die Frage, oh, was ist heute mit Israel? Nun, Paulus klärt diese Frage in Römer 9 bis 11 und er sagt, Israel ist eine temporäre Verstockung widerfahren. Sie sollten schon immer dieses Volk sein, das anderen das Evangelium bringt. Und sie haben es nicht getan, sie haben es für sich behalten. Sie dachten, nur wir haben ein Erbrecht, alle anderen nicht. Und Gott sagt, es geht weiter. Und jetzt sind es die Nationen, die evangelisieren. Aber Gott nimmt seine Geschichte mit Israel wieder auf. Paulus sagt in Römer 11, wenn ihr Fall, also ihr Stolpern von Israel, zum Reichtum der Welt geführt hat, wie viel mehr ihre Annahme, wenn sie dann wirklich zum Glauben kommen. Und wir gehen weiter und zurück zu 1. Mose 12. Das war der kurze Überflug durch 1. Mose, aber auch durch die ganze Schrift. Wie hält Gott seine Aussage? Und er hält sie ganz fest bis ans Ende. Alles, was er tut, geht auf diesen Vers, auf diese Verse zurück. Nun gehen wir weiter und wir sehen Abraham, er reist aus. Vers 4 bis Vers 5. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Diese Verse, sie zeigen uns einige Hindernisse, die Abraham überwinden muss, damit er gehorsam ist. Nun, und ohne Fußnote, wenn du Gott glaubst und wenn du gehorsam sein willst, dann wirst auch du auf Hindernisse stoßen. Nun, Gottes Ruf und Gottes Berufung ist nicht immer leicht. Und sei vorbereitet, Hindernisse werden da sein. Das Erste, was wir gesehen haben, war, Abraham sollte sein Vaterland, sein Zuhause und alles verlassen. Und er beschwert sich nicht. Ist nicht erstaunlich? Er sagt nicht, oh Herr, können wir einen Deal machen? Nein. Hier wird uns gesagt, dass Abraham nicht mehr der Jüngste ist. Wie alt ist er? 75. Er war nicht mehr der Jüngste für diesen gewaltigen Umzug. Dann wird uns gesagt, dass Abraham wohlhabend ist. Nun, vielleicht denkst du, warte mal, ist das ein Problem, dass er wohlhabend ist? In Vers 5 wird gesagt, alle Seelen, die sie in Haran und alle Habe, die sie erworben hatten. Ja, das ist ganz gewaltig ein Problem. Ich denke, wir verstehen oft nicht die Tragweite dessen, was hier geschieht. Es wird hier nicht exakt gesagt, wie groß sein Haushalt war, als Abraham von Haran, von da oben, runterzieht und er Haran verlässt. Aber Kapitel 14 nennt uns eine Hausnummer. Und zwar verfügt Abraham über eine Privatarmee von sage und schreibe 318 Mann, kampferprobt, die in seinem Haus sogar geboren sind. Nun könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, wie groß ein Haushalt wäre. Nun, selbst wenn wir sehr, 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 sehr konservativ schätzen, können wir davon ausgehen, sein Haushalt war mindestens 500 bis 1000 Mann stark, Personen in seinem Haushalt. Nun stellt euch vor, mit diesen 1000 Mann soll Abraham von Haran bis runter nach Israel kommen. Das war ein Umzug von einem ganzen Dorf, nicht nur von einer Familie. Alle würden mitkommen. Dann wusste Abraham noch nicht einmal, in welches Land es geht. Hebräer 11 sagt, er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Nun stellt euch die Gespräche mit seiner Frau vor oder mit seinen Knechten. Abraham, weißt du, wohin wir gehen? Und Abraham sagt, um ehrlich zu sein, ich weiß es auch nicht so genau. Also ungefähr die Richtung, aber er wusste nicht, wo bleiben wir stehen, wo machen wir Halt, wo kommen wir an? Außerdem ist es nicht ein Umzug mit einem 40-Tonner, sondern es ist eine gewaltige Distanz mit mühsamem Fußmarsch, der zu Fuß zurückgelegt wird. Die Strecke von Haran bis Israel ist ungefähr 900 Kilometer. Nun stellt euch vor, die sind unterwegs mit einem ganzen Dorf voller Menschen, mit gewaltigen Herden, Schafe und Ziegen, die wandern ungefähr so 2 bis 3 Kilometer pro Stunde. Aber die marschieren nicht, sondern die brauchen Zeit zum Grasen, zum Trinken. Wenn man ungefähr hochrechnet, dann würden sie pro Tag, wenn es gut kommt, 10 Kilometer schaffen. Nun, dann braucht man Ruhetage, dann gibt es Schlechtwettertage, dann gibt es Umwege, Wasserstellen und all das. Also die ganze Reise dauerte mindestens 3 Monate lang. Stellt euch vor, jeden Tag Lager abbauen, marschieren, laufen, Herden treiben, am Abend das Nachtlager wieder aufbauen, Nahrung und Wasser für so viele Menschen mitzuschleppen und die Tiere. Nun, Frage, was hättest du getan, wenn du auf so viele Hindernisse gestoßen wärst? Oh, vielleicht hättest du gesagt, ach Herr, ich bin schon so alt. Wir haben uns hier in Haran so gut niedergelassen. Wir haben gute Nachbarn, wir haben eine tolle Nachbarschaft. Der Haushalt, der ist so gewaltig, diese 1000 Leute. Wenn du unbedingt willst, dass ich umziehe, könnte ich vielleicht einfach nur ans andere Ende der Stadt umziehen? Und versteht ihr, was es Abraham gekostet hat? Abraham nimmt alle Unbequemlichkeiten auf sich und er gehorcht. Und das beweist seinen Glauben. Und das ist eine Lektion, die wir wirklich lernen müssen, die du dir merken musst. Der Weg zum Segen führt nur über die Straße des Gehorsams. Der Weg zum Segen führt nur über die Straße des Gehorsams. Und genauso wie Abrahams Leben ist auch dein und mein Leben nicht ein einmaliger Gehorsam, sondern Glaube und Gehorsam, die gehen weiter, bis wir sterben. Wir sehen, dass Abrahams Gehorsam immer wieder auf die Probe gestellt wird. Es gibt immer wieder Prüfungszeiten, in denen Gott unsere Geduld und unsere Unterordnung auf die Probe stellt. Und nicht selten scheint die Verheißung des Segens irgendwie verzögert und wir denken, Gott hält sein Versprechen nicht. Wir wünschen uns eine Abkürzung zum Segen. Aber wir müssen lernen, dem Herrn zu vertrauen, dass sein Timing richtig ist. Erik hatte schon letztes Mal angedeutet, dass Abraham nicht ganz gehorsam war. Nun, Vers 4 sagt, schaut doch mal rein, Abraham nimmt Lot mit sich. Das ist doch nicht ganz gehorsam, oder? Nun, wir wissen nicht, was die Gründe sind, die dazu geführt haben, dass Abraham Lot mit sich genommen hat. Vielleicht dachte er, nun, zwei Leute mehr bei 1000 Leuten macht auch nicht viel aus. Was wir auf jeden Fall wissen ist, wir können Abraham im Himmel fragen, warum hast du Lot mitgenommen? Wissen wir nicht. Was wir auf jeden Fall wissen ist, dass Lot gläubig ist. Ja, nachher in Sodom sehen wir das, aber auch 1. Petrus bestätigt es, dass Lot gläubig ist. Und was wir auf jeden Fall sehen ist, dass die ganze Familie Nahors, die in Haran bleibt, alle Götzendiener sind. Rahel nimmt sogar den Hausgötzen ihres Vaters mit. Nun, wir wissen nicht, was Lot dachte. Vielleicht sagte er sich, Onkel Abraham, ich komme mit dir. Ich glaube auch an deinen Gott, an den lebendigen Gott, an den allerhöchsten Gott. Ich bleibe nicht hier bei diesen Götzendienern. Wir wissen es nicht. Aber Lot geht mit. Und das macht uns ein wenig zu schaffen, nicht wahr? Ein halber Gehorsam Abrahams. Nun, es lehrt uns zwei Dinge. Und zwar einmal eine Warnung und einmal ein Trost. Frage, wozu könnte es dich verleiten, wenn du dir den halben Gehorsam Abrahams anschaust? Und du siehst dann, oh, Abraham war nur zur Hälfte gehorsam. Wozu könnte es dich verleiten? Nun, ich vermute fast, wozu? Du könntest denken, es ist ja nicht so schlimm, ein wenig gehorsam zu sein. Das war bei Abraham auch so. Du könntest vielleicht denken, ich kann mir aussuchen, wann ich gehorsam bin und worin nicht. Nicht wahr? Nun, das ist unser sündiges Herz, das sich andauernd Ausreden ausdenkt, um nicht gehorsam sein zu müssen. Und wir rechtfertigen und wir entschuldigen unseren halben Gehorsam. Aber weißt du was? Absichtlicher halber Gehorsam ist ganze Sünde. Was hier tröstend ist zu sehen, und das ist wirklich tröstend, ist, Gott sieht Wachstumsschritte. Nun, die Pilgerreise mit Gott, sie hat begonnen. Abraham ist ausgezogen. Und dann sehen wir im nächsten Kapitel, in Kapitel 13, Gott hilft Abraham, mehr und mehr gehorsam zu sein. Ist das nicht tröstend? Hör gut zu. Gott erwartet nicht einen perfekten, sündlosen Menschen, damit die Pilgerreise mit ihm beginnen kann. Wenn du die Pilgerreise mit Gott noch nicht begonnen hast, dann erwartet Gott nicht, dass du sündlos bist. Er erwartet nur, dass du ihm gehorchst. Schritt für Schritt. Er erwartet, dass du die Pilgerreise beginnst und startest. Unser Leben hat so viele dunkle Kammern, von denen wir selbst manchmal nichts wissen. Wie in einem Verlies. Und Gott muss Schritt für Schritt Licht und Veränderung hineinbringen. Und das tut er mit Abraham. Im nächsten Kapitel, in Kapitel 13, sehen wir, dass Gott Schwierigkeiten in Abrahams Leben hineinbringt, damit er Abraham hilft, gehorsamer zu sein. Und dann trennt er sich tatsächlich von Lot. Wir würden sagen, er hilft Abraham in der Heiligung. Nämlich das zu tun, was er soll. Und wir sehen auf jeden Fall, Gott kommt zum Ziel. Aber Abraham muss starten. Du musst die Pilgerreise mit Gott beginnen. Und Gott wird ans Ziel kommen. Und du musst nicht perfekt sein. Du musst nicht sündlos sein. Aber starten. Und lass uns die letzten Verse lesen in unserem Abschnitt. Und wir werden sehen, dass Berufung in Anbetung sichtbar wird. Wir haben gesehen, Berufung wird sichtbar im Gehorsam. Und nun sehen wir, die Berufung wird sichtbar in Anbetung. Schaut euch Vers 6 bis 9 an. Und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinte Mores. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Von da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden oder auch wörtlich immer weiter in den Negev. Der Negev ist der Süden. Nun, wir werden in den nächsten Kapiteln noch sicherlich darüber stolpern, aber was wir sehen ist, dass weder Abraham noch Isaac noch Jakob, die später kommen, sich an irgendeinem Kult und an irgendeiner Anbetung der Kanaaniter beteiligen. Sie nutzen nicht einmal deren Altäre, sondern sie bauen immer ihren eigenen oder erbauen ihn noch einmal. Sie beten auch nicht außerhalb des Landes Kanaan an. Sehr spannend zu sehen, als Abraham nach Ägypten geht, es wird nicht gesagt, dass er dort anbetet. Als Jakob nachher nach Haran geht, es wird nicht gesagt, dass er dort anbetet. Wir sehen, sie sind im Glauben und sie beten nur dort an. Aber wir sehen, Abrahams Berufung wird sichtbar in Anbetung. Abraham baut einen Altar und betet an. Das macht etwas so deutlich. Und zwar dürfen wir nie Gehorsam und Anbetung voneinander trennen. Wir dürfen nie Gehorsam und Anbetung voneinander trennen. Nun, wenn du versuchst, gehorsam zu sein, ohne anzubeten, dann endest du in der Gesetzlichkeit. Dann endest du in Selbstgerechtigkeit. Dann hast du keine Freude am Herrn. Dann läufst du mit einem griesgrämigen Gesicht herum. Dann ist Gehorsam eine Pein für dich. Aber nein, Gehorsam ist keine Pein, sondern sie muss nur durch Freude und Anbetung angetrieben werden. Wenn uns der Gehorsam schwerfällt, dann, weil die Anbetung zu kurz kommt. Wenn dir Gehorsam schwerfällt, dann nur, weil die Anbetung in deinem Leben zu kurz kommt. Auf der anderen Seite kannst du nicht wirklich anbeten, wenn du nicht gehorsam bist. Das ist Heuchelei. Das ist ein selbstgemachter Gottesdienst. In 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9. Und Petrus, sehr spannend, dass Petrus wirklich sehr viele Elemente aus dieser Pilgerschaft Abrahams mit unserem Leben verbindet. Hier fasst er genau das zusammen, was Gott Abraham gesagt hat. Petrus sagt uns, Gläubigen, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Warum? Damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Solch eine Freude, wenn du gläubig bist, dann bist du berufen aus der Finsternis ins Licht. Und zwar wie Abraham, dass du Segen erntest und dass du Segen bist für die anderen. Erinnerst du dich noch an John Bunyan, der die Pilgerreise schrieb? Weißt du, warum er 12 Jahre im Gefängnis war? Er war dort 12 Jahre im Gefängnis, weil er ohne staatliche Genehmigung predigte. Es war Gehorsam gegenüber Gott. Es war notwendig zu predigen und er hatte nicht die Genehmigung. Nun, was bewahrte ihn, ich würde fast sagen, in den besten Jahren seines Lebens, wo er Familie hatte, 12 Jahre nicht bitter zu werden und nicht griesgrämig zu werden? Nun, in der ersten Haft, bevor die Pilgerreise kam, schrieb er ein anderes Buch. Und es war Grace Abounding to the Chief of Sinners. Auf Deutsch, es gibt es tatsächlich, die überschwängliche Gnade an dem Größten der Sünder. Und er beschreibt, es ist in gewisser Weise so seine Biografie oder sein Glaubensweg, wie er geplagt von Schuldgefühlen ist, wie er Glaubenszweifel hat, innere Kämpfe, auf der Suche nach Gewissheit. Er beschreibt seine Errettung, seine Berufung zum Prediger, seine Verfolgung und Gefängnis. Und dieses Buch ist nicht ein Buch von einem frommen Sieger, sondern von einem verunsicherten Menschen, der lernt, sich auf Gottes Gnade zu verlassen. Und was dort deutlich wird in diesem Buch ist, Bunyan, er betet an. Er denkt nach über die Gnade Gottes in seinem Leben. Und das bewahrt ihn, nicht bitter zu werden. Wir sehen hier eine gute Mischung von Gehorsam gemischt mit Anbetung. Und er sagt in diesem Buch, große Sünden rufen große Gnade hervor. Und wo Schuld am schrecklichsten und heftigsten ist, da erscheint die Barmherzigkeit Gottes in Christus, wenn sie der Seele gezeigt wird, am erhabensten und mächtigsten. Er ist gehorsam, aber sein Gehorsam, er ist getränkt in Anbetung. Der Weg zum Segen führt nur über die Straße des Gehorsams. Auf diese Weise erfährst du selbst Segen und auf diese Weise bist du für andere ein Segen. Und manchmal kann sich diese Straße anfühlen wie ein Bergpass, den man erklimmen muss. Aber diese Straße des Gehorsams kannst du in der Kraft der Anbetung fröhlich dahingehen. Es ist die Anbetung, die dich befähigt, gehorsam zu sein. Lass uns aufstehen und beten. Herr, wir danken dir für diesen kurzen, aber so reichhaltigen Abschnitt in deinem Wort. Herr, wir sehen, dass du Abraham zur Pilgerreise berufst. Er soll seine Heimat verlassen, in ein neues Land ziehen und du wirst ihn segnen. Und Herr, wir danken dir für das Vorbild des Glaubens von Abraham. Er war nicht vollkommen, er war nicht perfekt und doch arbeitest du an ihm. Du führst seine Heiligung Schritt für Schritt voran. Und Herr, das ist unsere Hoffnung und unser Trost, dass du in unserem Leben uns immer mehr von Sünde befreist und uns reinigst, um gehorsam zu sein. Und Herr, wir sehen, dass dieser Gehorsam nicht möglich ist, wenn er nicht in Anbetung getränkt ist. Und wollen von dem Vorbild von Abraham lernen und Herr, wollen uns bewusst sein, dass der Weg des Segens nur über den Gehorsam führt. Aber diese Straße des Gehorsams, Herr, können wir nur in der Kraft der Anbetung gehen. Gib du Gnade, dass wir mehr über dich, über dein Wesen nachdenken, wer du bist, weil das spornt uns an, dich zu lieben und dein Wort zu halten. Amen.
Du hast den Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm gehört. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info. Möchtest du diesen Dienst unterstützen? Danke für deine Großzügigkeit und für die Bereitschaft, unsere bibeltreue Arbeit zu fördern. Deine Spende hilft uns, Gottes Wahrheit weiterzugeben und Menschen im Glauben zu stärken und mit dem Evangelium zu erreichen. Die Evangelische Freikirche Leuchtturm existiert, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Besuch uns gerne im Gottesdienst, jeden Sonntag ab 10:30 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf leuchtturm.info.